Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Geht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemanden auf dem Weg. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das Reich Gottes ist euch nahe.
Liebe Gottesdienstfeiernde in St. Michael, gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Mein Name ist Pauline Marie Charicot. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Ich wurde von Schwester Susanne Schneider Anfang des Jahres gefragt, ob ich bereit sei, hier heute zu sprechen. Wie Sie vielleicht denken, war mein erster spontaner Impuls: Das kann ich nicht. Aber dann habe ich mich eines Besseren besonnen. Es ist ja so, dass wir Frauen in der Kirche unbedingt unsere Stimme erheben müssen. Es gibt dafür einige sehr gute biblische Vorbilder. Und wir haben es heute bei Hannah aus dem ersten Buch Samuel gehört. Sie sagt: Gott hat mir geholfen. Und so möchte ich Ihnen heute drei Erfahrungen meines Lebens erzählen, in der Hoffnung, dass Sie mit dem, was Sie jetzt heute mitbringen, anknüpfen können an diese Erfahrungen. Zunächst eine kurze historische Einordnung meiner Person in die Situation der französischen Kirche nach der Französischen Revolution in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Damals gab es vor allem im Bereich des Sozialen und im Bereich des Missionarischen ein Religious Revival, also einen Aufbruch. Und daran war auch der Lyoner Katholizismus beteiligt. Und ich hatte an dieser Aufbruchstimmung Anteil, denn ich bin im Jahr 1799 in Lyon geboren und am 9. Januar, also heute, 1862 in Lyon gestorben. Meine Seligsprechung war am 22. Mai 22 in Lyon. Ein großes Fest. Alle über 100 internationalen päpstlichen Missionswerke leiten sich von meinem Werk ab. Und deswegen bin ich spätestens seit dieser Seligsprechung weit über Lyon, weit über die französische Kirche, vielleicht sogar über Europa hinaus bekannt geworden. Ich möchte erzählen erstens, wie ich zu meiner Vision kam. Als Tochter eines reichen Seidenfabrikanten wuchs ich in einer großbürgerlichen und sehr frommen Umgebung auf. Und obwohl ich das siebte Kind war und obwohl ich ein Mädchen war, sorgten meine Eltern für eine ausgezeichnete Ausbildung, in der die religiöse Dimension eine große Rolle spielte. Mir war der Glaube schon als Kind wichtig. Und dann war ich fasziniert von den Erzählungen der Missionare, die ich durch die Vermittlung meines Bruders als Jugendliche und junge Erwachsene kennenlernte. Das Thema Mission lag in der Luft. Und ich fragte mich, wie können wir den Menschen in den anderen Kontinenten helfen, dass sie das Glück des christlichen Glaubens kennenlernen? Und diese Überlegungen beschäftigten mich Tag und Nacht. Ich war damals 19 Jahre alt. Und dann war es so, eines Abends saß ich am Feuer und betete zu Gott um Hilfe, das heißt um eine Idee. Und da kam mir ein klarer Gedanke in den Sinn. Ich begriff, jede meiner Freundinnen, jede meiner Vertrauten könnte weitere 10 Personen finden, die jede Woche einen Sou, das ist eine kleine französische Münze im Wert von heute 5 Cent, für die Ausbreitung des Glaubens geben würden. Und damit war das Werk der Glaubensverbreitung geboren. Es funktioniert so, dass die Menschen dann in Zehnergruppen eingeteilt werden und wöchentlich einen Sou spenden und über die Mission reden und dann wieder weitere 10 Personen gewinnen, ein Schneeballsystem. Ich möchte noch einmal auf diese Szene zurückkommen im Wohnzimmer am Kamin. Ich war nicht besonders vorbereitet oder besonders hochgestimmt oder besonders präpariert. Ich hatte nur, wie so oft, diese Frage im Hinterkopf. Und plötzlich war die Antwort da. Wie ein Blitz, wie ein Geschenk. Ich merkte, das ist die Lösung. Und weil diese Idee so wie ein Geschenk erschien, betrachtete ich sie nie als meine Leistung, sondern als Geschenk Gottes. Es ist ja auch nicht besonders außergewöhnlich oder besonders einfallsreich, was mir passiert ist. Die Lösung war einfach, klar und handhabbar. Ich erzähle das, weil ich denke, ich bin nicht die Einzige, die mit Problemen schwanger geht, Gott um Hilfe bittet und dann offen ist für eine Lösung. Die zweite Erfahrung, von der ich erzählen will. Als ich 1833 von meinem Erbe ein großes Anwesen kaufte, war mir klar, dass dieses Anwesen dem Haus, dem Anliegen der Mission dienen sollte. Und dann ergab sich, dass sich junge Frauen mir anschlossen, um dem Werk der Glaubensverbreitung zu dienen. Sie suchten eine Bleibe und wollten ein spirituelles Leben führen. Und so gründete ich eine spirituelle Gemeinschaft. Das war eine ganz große Herausforderung, denn es gab keine Vorbilder. In den traditionellen Klöstern mussten die Frauen intern tätig sein, aber meine Mitstreiterinnen wollten für das Werk der Glaubensverbreitung arbeiten. Also war das für damalige Verhältnisse ungewohnt. Übrigens habe ich gehört, dass Frauen in der Verkündigung bis heute ein Problem darstellen und nicht predigen dürfen. Das ist ein Skandal. Außerdem sind traditionelle Klöster auf Lebenszeit angelegt. Und meine Mitstreiterinnen sagten mir, sie wollten das nicht. Und so schrieb ich eine Regel und die Mitstreiterinnen verpflichteten sich jeweils für die Lebensform von einem Jahr. Armut, Ehelosigkeit, Arbeit für ein Jahr. Es war mir wichtig, diese Flexibilität in der Zeiteinteilung, die Freiheit im Denken und eine innere Weite in der Gottesbeziehung. Und so lautete eine meiner Regeln: Einfachheit des Geistes, so wie ein kleines Kind gar nicht daran denkt, ob die Menschen es schätzen oder nicht, in der glücklichen Freiheit der Kinder Gottes. Und der dritte Punkt, den ich nennen möchte, ist meine Modellfabrik. Im Jahr 1845 kaufte ich eine Erzhütte auf einem Industriegelände und nahm diese Fabrik wieder in Betrieb und führte sie nach arbeiterfreundlichen Grundsätzen. Das war damals ganz, ganz neu. Aber die Verantwortlichen unterschlugen Geld und waren unfähig und eigennützig, und das Unternehmen brach schon 4 Jahre später zusammen. Und ich verlor mein gesamtes Vermögen. Besonders schmerzte mich, dass auch die Geschäftsanteile vieler kleiner Anleger, die mir vertraut hatten, wertlos geworden waren. Das hatte zur Folge, dass ich angefeindet wurde und geschmäht und bis zu meinem Tod 1862 in Armut leben musste. Ich möchte betonen, dass ich nicht schuld war an dieser Misere, sondern es war so, dass ich böse ausgetrickst wurde, hintergangen und gelingt. Aber ich habe im Unterschied zu den Verantwortlichen, wo ich nur konnte, Wiedergutmachung geleistet. Und ich habe ebenfalls im Unterschied zu anderen Fehler zugegeben. Und das Wichtigste: Es ist mir mit Gottes Hilfe gelungen, diesen wirklich schmerzlichen Verlust mit den Augen Gottes zu betrachten. Ich war nämlich Zeit meines Lebens reich, oder besser gesagt sehr reich. Aber ich habe aus diesem Reichtum nie meine Selbstachtung gewonnen, sondern wusste, Reichtum, äußerer Reichtum, kann gegeben und kann genommen werden. Und die Nagelprobe dafür war nun dieser vollständige finanzielle Bankrott. Es erfüllt mich mit Freude, dass ich daran nicht zerbrochen bin, sondern weiter in innerem Frieden leben konnte. Nach meinem Tod hat man in meiner Kleidung das Testament gefunden. Daran hatte ich geschrieben: Oh, ich werde 1000-mal glücklich sein, wenn ich sagen kann, dass ich für dich, Gott, und für alle Menschen sterbe. Dazu bin ich geboren und meine Aufgabe ist erfüllt.